kennt gut.
Ungeheuer.
Erfolgreich.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Diese Frau hier soll die Milch retten. Wir sprechen jetzt nicht von Hafer oder Erbsen, sondern von der guten alten Kuhmilch. Die wird zwar nach wie vor massenhaft getrunken oder anderweitig konsumiert, aber mehr und mehr zum Produkt für Freaks zerredet. Die Initiative Milch und ihre Geschäftsführerin Kerstin Bried sollen das ändern. Und sie setzen aber auf Dialog und ein riesiges Content-Universum, zu dem wir, das sei hier der Offenheit halber gesagt, Fischer Appelt sehr stark beiträgt. Herzlich willkommen bei den Monsters of Content Marketing, Kerstin Bried. Und einen herzlichen Applaus, bitte.
Vielen Dank, Dirk.
Kerstin, erklär doch mal allen, ich finde es schön, dass meine Anmoderation dich überzeugt schon mal, ist gut. Erklär doch mal allen, die Initiative nicht kennen, und wir können jetzt nicht arroganterweise davon ausgehen, dass alle davon gehört haben, was die Initiative ist, was euer Auftrag ist, wie eure Erstehungsgeschichte und der Zweck und Sinn und Zweck der Gründung dahinter ist.
Ja, danke. Also, Initiative Milch wurde 2019 beschlossen, 2020 auf den Weg gebracht. Seit letztem Jahr sind wir aktiv in der Arbeit. Da haben sich Milchbäuerinnen, Bauern und Molkereien zusammengetan, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine Stelle, sage ich mal, die mit der Öffentlichkeit, mit Verbrauchern spricht, weil das tut jede Molkerei für sich. Aber so für die Kategorie ist mit dem Ende der CMA damals keine Alternative an den Start gegangen.
Also die Marketinggesellschaft, CMA, noch mal kurz
erläutern. Genau, vielleicht den Älteren hier im Raum noch bekannt. Gerade wenn man aus Agenturen kam, hat man da früher viel gepitcht. Die wurde ja damals aufgelöst, und das hat im Grunde keiner wirklich übernommen, dieses Zepter für Agrarprodukte zu sprechen. Und so hat man sich gesagt, wir müssen hier zusammenrücken. Und so ist die Initiative Milch entstanden.
Aus dem Bewusstsein, ich habe es angedeutet, oder dem Eindruck in der Bevölkerung, dass Milch so ein bisschen doch klein oder, sage ich mal, schlecht geredet wird in der Öffentlichkeit, oder?
Ja, und es wird dann auch vielfach in den Zusammenhang gerückt mit pflanzlichen Drinks und so weiter. Den habe ich bisher, also zumindest als ich in den Einstellungsgesprächen war, habe ich den so nicht wahrgenommen. Also ich trete nicht an, um da was zu zerstören oder zurückzudrängen oder ähnliches, aber einfach tatsächlich ein Informationsangebot und ein Dialogangebot zu moderner Milchwirtschaft zu machen. Ich finde es immer spannend, wenn wir jetzt mit Journalisten zum Beispiel in den Stall gehen oder Hofporträts auch auf der Webseite zeigen, dass die Leute immer so sind mit, oh, ihr immer mit euren Biohöfen, und oder die Journalistin, die mit auf dem Hof ist und sagt, Mensch, ist ja ganz hell hier. Man ist so, ja, das ist nicht mehr der dunkle Stall, wo man das Gefühl hat, man geht in so ein Loch rein. Also es hat sich ja sehr viel auf Höfen auch getan. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das jetzt mal so ein bisschen zugänglich macht.
Ihr bespielt quasi alle kommunikativen Disziplinen, kann man sagen, von PR über Werbung, von Events bis Influencer-Marketing, Medienarbeit, auch dabei, klar, PR, von Storytelling in Video und Texten bis zu Dialogformaten. Alles drin mit einer Agentur als Unterstützung und einem ganz kleinen Team in Berlin. Ihr seid ja nur zu zweit. Und dagegen halten dann auf der anderen Seite Oatly als Wall Street Konzern, sag ich mal. Seid ihr jetzt mittlerweile der David schon in dieser Konstellation, oder wie nimmst du euch wahr?
Also, ich hatte mal ich glaube, der Dalai Lama hat das mal gesagt, wer denkt, er sei zu klein, soll mal drüber nachdenken, ob man schlafen kann, wenn eine Mücke im Raum ist. Und das ist so ein Bild, mit dem ich erstmal was anfangen kann, weil natürlich sind wir finanziell gegen den Druck, der von Pflanzendrinks kommt, die ja auch immer mit Marketingbudgets ausgestattet sind. Das ist schon immens. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir können ja arbeiten, unter anderem, weil die Leute auch Interesse haben, das zu hören. Also wo ich eben auch feststelle, dass Journalisten uns durchaus auch zuhören wollen, ne? Oder auch Interesse haben, dieses Angebot von transparenter Information mal in Anspruch zu nehmen, so, oder sich das zumindest anzuhören. Also ich sehe uns da schon, ich meine, wenn man überlegt, 9 von 10 Menschen haben grundsätzlich Milch und Milchprodukte zu Hause. Mehr als 60% konsumieren sie jeden Tag. Also da ist ja so eine durchaus auch Fangemeinde von Milch, ne? Wo wir auch in der Marktforschung gesehen haben, die Leute wollen von der Initiative Milch auch hören, wie es denn ist auf dem Hof oder wo es denn herkommt, wer die Verantwortung dafür übernimmt, dass es nachhaltig wird. Und ich glaube, dass wir da grundsätzlich erstmal auch auf eine interessierte Öffentlichkeit stoßen. Auch wenn wir natürlich auch einiges an Gegenwind haben.
Gegenwind auch teilweise medial. Es wird, wir beobachten das ja in den Clippings jeden Tag, wahnsinnig viel über Milch geschrieben, berichtet, diskutiert. Wenn es mal zusammenfasst, und es wird ja auch sehr viel darüber geschrieben und Studien, dass Journalisten zunehmend aus einem Milieu kommen, wo man Landwirtschaft auch zunehmend kritisch gegenübersteht. Ja, wie ist die Medienverfassung in Sachen in Richtung Milch? Wie ist die Haltung der Medien, wenn man zusammenfassen kann? Wohlwollend oder doch eher überaus kritisch?
Das ist wirklich total unterschiedlich und ich würde sagen im Großen und Ganzen ja auch wirklich erstmal noch professionell. Ne? Also jetzt auch im Sinne von nicht vereinnahmt, aber klar. Ich kriege zum Beispiel auch von Kollegen Fotos geschickt, wenn sie beim NDR zum Beispiel auf dem roten Sofa sitzen und was im Redaktionskühlschrank steht, ist alles außer Kuhmilch. Also
habt ihr schon geliefert dann oder daraufhin?
Nö. Nee, man will die Leute auch nicht zwingen. Aber das natürlich sitzen da auch einfach ja vielleicht auch mehr Verwender dieser pflanzlichen Produkte als in einem klassischen Haushalt. Irgendwo am Rande von Hamburg oder von Berlin.
Siehst du denn, dass diese private Verwendung und private Haltung so auch in der Berichterstattung einen Durchschlag findet zunehmend? Oder?
Also doch mindestens in den Fragestellungen. Ich will das jetzt in der Berichterstattung nicht immer so unterstellen, aber vielleicht in den Fragestellungen. Und ich meine, klar, wir haben auch zum Start der Kampagne auch teilweise ja fast irrationale Berichte gesehen, wo man dachte, okay, offensichtlich ist da jemand, der sich gerade von irgendwas sehr angegriffen fühlt. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, so aus den Feedbacks jetzt mit Redaktionen, dass erstmal auch so dieser Blick auf junge Landwirte, auf die nächste Generation, die jetzt da in der Milchwirtschaft an den Start geht, erstmal interessiert auch angenommen wird und auch durchaus, ja, also interessiert und offen.
Ist das eine Generation, die die Haltung gegenüber der Milch ein Stück weit ändern kann? Weil wir treffen ja jetzt zunehmend auf Landwirte, mit denen ihr ja auch, wie du sagst, in der Öffentlichkeitsarbeit zusammenarbeitet, denen Tierwohl, Klima, Ökologie doch weit mehr am Herzen liegt als ihre Vorgängergeneration, als ihre Väter und Mütter.
Also ich glaube, wer jetzt die Verantwortung auf dem Hof übernimmt zum Beispiel, der tut es mit einem wachen Blick dafür, wo der Markt gerade hingeht. Und wer nicht rausgeht aus Milch und drinnen bleibt, beschäftigt sich ja damit, wohin jetzt auch Verbrauchermärkte sich entwickeln, wohin auch der Handel nicht am Ende des Tages ja auch das Geschehen mit treibt. Und auch die Molkereien sind da ja mit drin. Insofern sind das auf jeden Fall Gespräche mit den jungen Leuten, die davon sprechen, wie sie sich ihren Job halt die nächsten 30, 40 Jahre vorstellen und was sie glauben, was da auch wichtig wird. Also naturgemäß ist das jetzt dann auch so ein Generationenswitch.
Setzt ihr diese Generation ja auch als Protagonisten, als Milchbotschafter ein sozusagen? Mhm. Gibt es ja schon eine Art Begeisterung, da auch mitzumachen?
Ja.
Bei den jungen Landwirten?
Doch, ja. Also ich meine, wir haben da jetzt ja, sag ich mal, ganz zart mit angefangen, sag ich mal, mit den persönlichen Netzwerken, die jeder so mitbrachte oder auch, dass man mal den Agrarscouts mal rumfragt und es ist doch recht schnell eine Gruppe von rund 20 Leuten am Ende jetzt mit an den Start erstmal gegangen. Das ist ja auch kein Closed Shop, also können weitere noch dazukommen.
Was macht ihr mit denen so? Abgesehen von Medienhofbesuchen?
Die haben uns eingangs direkt schon gesagt, wozu sie auch überhaupt bereit sind. Also zum Beispiel auch mal Gäste auf dem Hof oder also wir haben mit denen auch so Steckbriefe sozusagen, wie melken sie? Ist das mit Melkroboter oder ist das mit anderen Systemen sozusagen? Und also dass man erstmal so einen Steckbrief hat und ob sie sich im persönlichen Gespräch wichtig oder stärker fühlen, also ein Panel machen möchten oder ob sie auch bereit sind, Medieninterviews zu machen, ob sie auch
Social
schon Trainings
Media,
hatten. Wir haben auch ein paar, die Social Media sehr affin sind, die zum Beispiel auch für uns Instagram Takeovers gemacht haben. Also und die man, wenn man sie so auf den Veranstaltungen gesehen hat, auch nicht mit dem klassischen Bild eines Landwirts, mit, ne, wie man so vielleicht so die Vorstellung hat, zusammengebracht hätte. Das sind ganz normale junge Leute. Also
du hast den Dialog erwähnt, Instagram Takeovers erwähnt. Wir sehen da ja doch sehr erhitzte Diskussionen auch, auch von veganer Seite mehr als Kritik kann man sagen, sondern
Ja, geht bis hin zu Reifen aufstechen auch, ne? Dieser Tage. Also ich meine, das läuft gerade.
Wie ist die Diskussionskultur da? Ist es so schlecht, wie es zusammengefasst hat? Überrascht dich das ein bisschen, wie der Sound da ist? Oder siehst du da eine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren?
Also überraschend nein. Und ich meine, das setzte ja im Grunde ein mit dem Start unserer Kampagne, dass wir da voll in der Aufmerksamkeit standen und offensichtlich auch auf einer Liste waren. Und das hat zumindest ja auch die Auftraggeber auf meiner Seite überhaupt nicht überrascht. Also es war eher so ein, ja, genau, aber das heißt ja dann auch, wir sind gesehen worden, dann ist ja gut. Am beeindruckendsten fand ich, als wir mit den ersten Plakaten draußen waren, letztes Jahr im September, Oktober, das auch wirklich...
Das weiße Wunder war da, glaube ich, der Slogan, ne?
Ja, das war sowas wie, mit Milch schmeckt auch der Montag. Also es waren einfach so positive Statements zu Milch, um so unsere ersten Gehversuche. Mhm. Und wenn Veganer das Handy oder mein Handy anrufen und mich erstmal fragen, wer seid ihr eigentlich und aus welcher Zeitfalte kommt ihr gekrochen? Es ist doch jetzt alles geklärt, wir sind doch pflanzenbasiert. So, ne? Also das waren so meine ersten auch persönlichen Kontakte, wobei ich sagen muss, es war ein echt nettes Gespräch. So, also im Sinne von, es hat keiner geschrien, ich habe keine Tiernamen gekriegt oder sowas. Es war ein normales Gespräch, aber wo ich einfach nur auch mitnahm, da ist viel Aufmerksamkeit für das Thema. Auch für unsere Arbeit. Und muss aber sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Streitgespräch bei der FAZ war Anfang des Jahres mit dem Geschäftsführer der Veganen, also von ProVeg, das war ein total spannendes Gespräch. Und wir hätten auch noch Stunden weitersprechen können. Also ich glaube, das ist wie oft. Also dass man, natürlich sind wir nicht auf der gleichen Linie unterwegs. Ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche Grundvoraussetzungen, von denen wir da ausgehen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man auch weiter miteinander spricht und dass auch ja beide Seiten das wollen. Das fand ich da sehr positiv. Was auf Instagram teilweise passiert, well.
Versucht ihr auf alles einzugehen eigentlich? Oder lässt man vieles dann doch laufen, weil es zu hart ist? Ne? Und man weiß, man kann da eigentlich nicht gewinnen, wenn man diskutiert.
Bei den Sachen, die wirklich zu hart sind, gucken wir ja, dass wir das auch abmoderieren. Also bis hin zu auch auf die Etikette hinweisen und sagen, das ist hier nicht der Platz. Also und wie hart das teilweise wird, das ist unglaublich. Ne? Also von den Begrifflichkeiten und so weiter. Aber es gab ja auch da mal Ende letzten Jahres diese kleine Befragung, was Konsumenten so wahrnehmen auf Social Media von der Qualität der Kommentare, wo so verschiedene Interessengruppen nebeneinander gestellt wurden und wo man so feststellte, na klar sind Tierschutzaktivisten oder auch Veganer fallen oft in ihren Kommentaraktivitäten auf, auch durchaus negativ. Man muss aber auch sagen, sie haben da durchaus kein Monopol, weil auch die Liebhaber der tierischen Produkte dem teilweise auch nichts nachstehen. Und ich glaube, die Liebhaber von Meeresfrüchten schnitten sehr positiv ab in dem Zusammenhang. Also ja, aber man muss einfach sehen, da ist eben auch eine heiße Debatte unterwegs, wo man sagen kann, das hilft jetzt nichts, das weiter zu eskalieren. Wir müssen eigentlich wirklich in eine Deeskalation kommen. Wir müssen in eine Versachlichung kommen, weil dieses Gegeneinander hetzen ist ja so ermüdend. Also zum einen für die, die da auch Absender sind, weil ich denke, dass es auch ich halte es einfach für die Absender selber auch für anstrengend, aber es ist auch für Verbraucher und die Öffentlichkeit, die das mit aushalten muss, anstrengend. Und ich hatte den Eindruck, als wir jetzt letztes Jahr das erste Mal zur Redaktion gegangen sind, dass die auch das sehr positiv fanden, dass wir da nicht reinkamen mit Milch ist unverzichtbar, weil erstens, zweitens, drittens, viertens und übrigens, das ist schlecht, weil erstens, zweitens, drittens, viertens. Und ersten, die wirklich eher so dachten, super, man kann ja mit euch reden. Das war hilfreich.
Du hast ja mal Ökotrophologie studiert. Hast du dir damals vorstellen können, dass wir jemals so einen Glaubenskrieg dogmatisch um Lebensmittel führen? Wenn man sich zum Beispiel, Rügenwalder Mühle hat eine Kampagne, am besten schmeckt, wenn es allen schmeckt, und sieht sie als Versöhner am Frühstückstisch. Dass es überhaupt einen Versöhner geben muss, der zwei Fronten am Frühstückstisch zusammenführt. Und nicht, weil Mami und Daddy sich gestritten haben, sondern weil da die Leute sitzen, die veganen Produkte von Rügenwalder essen und die Fleischesser. Sowas mal ausmalen können. Wir sind da doch schon sehr in einer sehr harten, dogmatischen Situation im Grunde genommen, oder?
Ja, total. Das sind wir. Und ja, ich weiß nicht, es ist so zwei Seelen in einer Brust. Wenn du das studiert hast, denkst du, eigentlich ist ja alles klar. So eine Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat es ja schon vor 100 Jahren gefühlt einmal durchdekliniert, auch was pflanzenbetonte Ernährung ausmacht. Also man müsste es quasi nur umsetzen. Aber das fällt offensichtlich sehr schwer und aus verschiedenen Gründen. Und so ist es immer wieder ein Ringen. Ne? Also ist schon, ich finde es bemerkenswert.
Vorwurf, den Sie sehr oft hören, ist der des Lobbyismus. Bei Landwirtschaft ist immer sehr schnell mit der Agrarlobby dabei. Ärgert dich das? Weil politische Einflussnahme ist ja überhaupt nicht euer Thema. Es ist ja Kommunikation und Marketing letztendlich. Mit Lobby habt ihr eigentlich nicht viel zu tun. Da gibt es ja andere.
Ja, andere, also was mich daran ärgert, jetzt PR-fachlich ist es natürlich nicht Lobbyismus im Sinne von politischer Einflussnahme, weil das ist nicht unser Ziel. Aber was ich dahinter verstehe, wenn Leute uns das vorwerfen, dann ist es halt, dass wir ja, dann natürlich mit einer, oder dass wir da mit einer gewissen Interessenhaltung reingehen, was ich jetzt persönlich aber auch nicht so überraschend finde, wenn wir Initiative Milch heißen. Also insofern denke ich so, ja, ich glaube, es gibt andere Interessenvertreter, die sehr viel subtiler unterwegs sind. Bei uns steht's brettelbreit dran, aus welcher Richtung wir hier gucken. Und also da finde ich es eben tatsächlich interessanter, wie welche Lobby sich da bisweilen auch die Pflanzendrinks aufbauen, wo ich so denke, verrückt, das würde kein Wissenschaftler machen für Quetschis statt Obst oder so. Also, ne? Ja. Im Sinne von Convenience-Produkten oder so pushen. Aber ja.
Kommen wir kurz zu euren oder längst zu euren Content-Formaten. Hm. Wie schon erwähnt, unterschiedliche Sachen, sehr viel Content-Produktion. Mhm. Bemerkenswert finde ich den Podcast Let's Talk Milch. Ja, mhm. Liegt auch dir besonders am Herzen. Der Influencer Tarek Tesfu, den man auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt mit Landwirtschaft oder Milchindustrie in Verbindung bringen würde, spricht da mit Leuten, die auf unterschiedliche Art und Weise Milch und Kühen verbunden sind. Vom Kochbuch, Autor Jimmy Blue, Ochsenknecht, über Wissenschaftler bis zu Junglandwirten. Wie kommt das an? Was ist das Ziel dabei? Ist das ein bisschen, ist das zum Beispiel Content, der sich gezielt an die Gen Z, sogenannte Gen Z richtet, an junge Leute? Oder, und wie kommt das Ganze an?
Ja, die Agentur sagt das. Die Idee ist ja hier...
Agentur nochmal recht.
Ja, genau. Also die Idee war eben auch hier das Thema Dialog und auch das unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, wirklich eben auch in so einem Format zu manifestieren. Wir haben da jetzt ja auch erste Erfahrungen gesammelt. Wir sind damit zum Tag der Milch, das ist der 1. Juni, damals im Launch prominent rausgegangen mit 5 verschiedenen Folgen, wo man auch ganz klar sehen konnte, die Folgen, wo wir eine Influencerin und eine junge Landwirtin zum Beispiel im Gespräch haben über ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe und Alltage sozusagen, ist so die damals meist geklickte, gehörte Variante gewesen. Und jetzt haben wir zum Beispiel zum Schulstart auch eine Mutter vom Land, eine Influencerin vom Land, eine Influencerin aus der Stadt, zusammen mit einer Ernährungswissenschaftlerin im Gespräch zum Thema so jetzt Schulstart, was kommt als nächstes, was bringen die Kinder auch an Fragen mit aus der Schule. Super spannendes Gespräch, das hätte man auch stundenlang weiterführen können. Das war ein Podcast, der hat aus dem Stand an einem Tag schon über 800 Abrufe gehabt und wo man einfach sieht, so grundsätzlich gehen wir da jetzt immer mehr auch in die Fragen rein, die Verbraucher da auch bewegen. Und am Ende steht für uns jetzt nicht die reinen Podcast-Abrufe, sondern einfach auch das erstmal als Informationsangebot auch zugänglich zu machen und sich da auch so eine Visitenkarte mit aufzubauen, sage ich mal.
Ist Podcast da als Dialogformat einfach das ideale Format, um diese Themen aufzugreifen? Das beste Format eigentlich von allem, was man machen kann?
Also ich finde, Podcast ist, ich finde, so wie wir es jetzt auch in Teilen, wo es passt, zusammenbringen mit einem Live-Panel oder dass man die Gespräche mitnimmt, dass man sie nachhalten kann, das finde ich gut. Und das war für mich auch so mit an der Startlinie, haben wir ja mit Verbrauchern auch mal dazu gearbeitet, was erwarten sie von oder was können sie sich überhaupt vorstellen, was eine Initiative Milch macht. Und das, was uns da quasi ins Pflichtenheft geschrieben wurde, ist eben, dass wir die Themen, die diskutiert werden, für sie diskutieren. Also das heißt, wir nicht nur von den 10 Möglichkeiten, Milch zu genießen, erzählen, sondern eben auch wirklich gucken, wie bringen wir hier auch eine vegane Perspektive, das ist sicherlich nicht immer ganz so einfach, aber wie kann man hier so grundsätzlich mal so verschiedene Haltungen auch zusammenbringen und Fragen aufnehmen. Und so jetzt der letzte Podcast, den wir gemacht haben, kommt aus der Ecke, dass wir mit Jakob Vicari jemanden haben, der das mal so ganz journalistisch aufgearbeitet hat, das Thema Technologie im Stall und wie geht's den Tieren, und das mit einem Landwirt auch diskutiert hat. Und das ist gut. Also, weil da kommen einfach so ganz die ganz normalen Fragen. Oder wir hatten Vreni Frost in dem Podcast dann mit drin, die so quasi aus der Verbraucherperspektive da auch ihre Fragen gestellt hat, ihre Anliegen geäußert hat. Und das dafür soll da einfach auch der Raum sein, ne?
Als Verbraucher bin ich natürlich oft auch sehr verwirrt, ja. In Medien erscheinen teilweise innerhalb von wenigen Tagen jetzt auf den Nährwert bezogen, ja, bei der Frage, wie nahrhaft und gesund ist die Milch für mich, eine Verteidigung und eine Lobpreisung und eine totale Vernichtung auf derselben Plattform binnen weniger Tage, ja, wahrscheinlich auch, weil Milch dann doch auch Klicks anzieht, ja. Es scheint, es gibt da auch beim Nährwert, auch trotz Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, nicht so richtig eine Wahrheit, oder? Kann man das so sagen?
Naja, wenn du
oder
mich das
kann verschiedene
jetzt,
Wahrheiten nicht so hinlegen.
Also wenn du mich das als Ökotrophologin fragst, würde ich sagen, gibt es da eindeutig eine Wahrheit und also zumindest was wissenschaftlich validierte Aussagen angeht. Aber natürlich hast du da, wahrscheinlich wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch, es gibt so eine Kakophonie auch von Sendern, ja, und Menschen, die Dinge unternehmen und die Wege in Medien finden, auch teilweise nebeneinander. Oder du merkst ja auch, dass unterschiedliche Ressorts unterschiedlich schreiben. Ja. Und ein Wissenschaftsressort wird sicherlich anders schreiben als Feuilleton. Und da haben auch unterschiedliche Anteile von Fakten oder Wissenschaftlichkeit da drin dann Raum. Und also beobachte ich auch und liegt sicherlich oder wird sicherlich auch nicht dadurch einfacher, dass klassische Fachredaktionen sich zunehmend ja auflösen und Leute einfach sehr viele Themen nebeneinander bedienen müssen und dann auch damit unterschiedlichen.
Also leidet ihr auch so ein bisschen unter medialer Desinformation bei dem Thema?
Also ich glaube Milch genauso wie viele andere Bereiche auch. Also und dadurch, dass auch heute bilden sich immer wieder neue Forschungseinheiten, neue Forschung insgesamt hat schon seit vielen Jahren viel intensiv oder das ganze Ansinnen oder das seine PR-Maschinerie ja auch viel intensiviert und das führt ja dazu, dass du ständig von irgendwo irgendwelche Studiendaten bekommst, die aber am Ende auch nirgendwo wieder moderiert werden, dass man mal einwerten kann, wie es gegeneinander steht oder wer soll da auch den Überblick behalten, wer die Studie gemacht hat mit 13 Leuten über 8 Wochen oder mit Mäusen oder also man kann ja nicht in jedes Design so tief reingucken, dass man, also würde ich jetzt mal an der Stelle sagen, das ist einfach eine Herausforderung für eine Redaktion.
Anteilseigner bei euch, du hast schon erwähnt, oder Finanziers ist Milchindustrie, der Milchindustrieverband und der Bauernverband, die großen. Dazu haben natürlich auch die vielen Molkereien im Land, Kommunikation und Marketing für die Milch. Wie stimmt man sich da ab? Es gibt ja doch viele verschiedene Quellen, die für die Milch sprechen können. Wer übernimmt wann? Ja, Pressearbeit hast du schon mal erwähnt, da bist du zuständig, aber natürlich auch der Milchindustrieverband. Wie intensiv ist da die Abstimmung? Wie kompliziert oder toll? Bist du jeden Tag im Austausch oder habt ihr Joe Fixes regelmäßig? Wie läuft das?
Ja, also es gab da gerade am Anfang natürlich so ein paar Abstimmungspunkte, gerade auch weil so bei den Mitgliedern, die das finanzieren, auch unterschiedliche Ideen davon da sind, was unsere Arbeit ist, so, aber wo man das immer wieder auch auseinanderklamüsert und der Milchindustrieverband gibt seine klassische Kommunikation darüber ja nicht auf, genauso wie auch der Bauernverband weiter kommuniziert. Aber der Bauernverband macht das Thema Preispolitik genauso wie der MIV. Und wir konzentrieren uns dazwischen auf Konsumentenkommunikation, also auf die Verbraucherschaft, auf Öffentlichkeit und streifen dadurch auch sicherlich viele der aktuellen Themen und können die auch bisweilen gut erklären oder vertiefen, so wie wir jetzt zum Beispiel sämtliche Tierwohl-Labels bei uns einmal auf die Seite gezogen haben. Und für den laufenden Austausch, ja, das ist so im laufenden Geschäft, sage ich mal, ne? Also wie es sich auch entwickelt.
Du hast lange bei Agenturen gearbeitet, bevor du zum Start der Initiative Geschäftsführerin wurdest. Wie gewöhnungsbedürftig ist dieses Agrarumfeld?
Ach,
eine eigene Welt, würde ich mal.
Ja, es ist natürlich eine eigene Welt. Also ich meine, ich habe da gerade noch beim Mittagessen drüber gesprochen. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, glaube ich, die wenigsten Leute gesiezt.
Und da tust du keinen jetzt?
Das muss man sich erarbeiten. Das, oder es wird einem geschenkt.
Der Ältere muss es anbieten.
Ah, auch bisweilen so. Aber ja, da, ich meine, da ist auch viel in Bewegung. Jetzt geht nächstes Jahr hier ein großes Gemeinschaftshaus sozusagen an den Start, wo sehr viele Initiativen zusammen unter ein Dach ziehen und wo man schon aufgeregt ist, weil es keine einzelnen Separés mehr gibt für Geschäftsführer und so. Also da geht viel auf den Weg.
Also Geschäftsführer und im Großraum jetzt an einer langen Bench mit den anderen.
Ja, da hast du die Idee. Und das ist, ja, das ist doch gut. Und das hilft ja auch für die Zusammenarbeit. Und ansonsten muss ich sagen, also ich, als ich den Job antrat, kannte ich ja das ganze Geschehen mehr so aus Medienperspektive, was man so liest, und dachte so, puh, da gehst du auch zwischen die Stühle. Aber ich muss sagen, das ist am Ende des Tages gar nicht, ich hatte den Anfang, den Eindruck, dass wirklich von Tag 1 an da auch Rückenwind ist aus den hinteren Reihen. Also weil alle jetzt auch wollen und ihr Bestmögliches tun, dass es gelingt. Das ist total anders. Ich war letztens auf einer Veranstaltung auch mal wieder die einzige Frau. Also solche Dinge sind da jetzt so, wenn man vorher wirklich eher aus Frauen reinkommt, ist ja doch so. Aber
gibt's da so ein, denkt man, fällt das dann auf den Männern? Also wir kennen ja diese Gruppenfotos aus Versammlungen, wo man gar keine Frau ist, ja. Nimmt man das wahr oder bist du die Einzige, der es aufgefallen ist, dass du die einzige Frau bist?
Also
oder war der eh nur zu dritt?
Ich sag, nein, nein, nein. Also das sind dann vielleicht so Konstellationen, dann sitzen da so 50, ich bin ja öfter jetzt auch und spreche dann vor Landwirten, die auch in den Vorständen sind, der Genossenschaften und so weiter. Das heißt, dann sitze ich da halt mit 50 Männern. So. Und die saßen auch alle schon und tief im Gespräch zur aktuellen Maisernte, pipapo. Und ich dachte ja so, okay, dann gehe ich jetzt mal an den Frauentisch am Rand. War auch wirklich nirgendwo anders mehr Platz. Aber das, also jetzt überhaupt nicht ausgrenzend oder so. Aber es muss man sich halt erstmal auch reinsetzen und zuhören und gucken.
Aber deine einzige Mitarbeiterin ist auch eine Frau. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Könnte schon zu und zweit
die,
auf solche
und die Fahrzeug. Kommt super an. Die ist 27, die kommt vom Hof. Und wenn sie das gesagt hat, hat sie immer schon die Herzen der Landwirte sowieso. Und auch vieler Molkeristen, muss man sagen. Ja, aber das ist das kommt auch ganz gut an, uns beide so im Duo da zu sehen.
Was würdest du sagen, habt ihr beide bislang erreicht mit der Initiative Milch?
Also ich bin stolz auf das, was wir in diesem Jahr für unser Narrativ, sag ich mal, schon erreicht haben. Weil wir sind ja doch letztes Jahr wirklich mit dem Gaspedal bis zum Bodenblech durchgestartet, haben unsere Infrastrukturen ausgebaut, aber uns vor allem eben auch ein Netzwerk gebaut. Und ich fand, das war schon ein Job, erstaunlich leicht rückblickend, aber einfach schon auch ein Job, viel gearbeitet, um einfach Fürsprecher zu finden, Leute, mit denen man auch mal inhaltlich weiter zusammenarbeiten kann. Und das, wir haben ja einen einschlägigen Expertentalk gemacht am Anfang des Jahres, um überhaupt mal so zu gucken, was ist denn die Rolle der Milch in der Esskultur der Zukunft, ernährungsphysiologisch, aber auch von der landwirtschaftlichen Seite, und ist da noch Platz oder welcher? Und da sind doch wirklich maßgebliche Argumente auch zusammengekommen, mit denen wir einfach weiterarbeiten können und wo ich feststelle, so, das funktioniert auch Richtung Medien, das kann man auch Verbrauchern so ganz gut erklären. Und das ist im Grunde auch das, was die Transformation der Branche quasi hinter den Kulissen auch ausmacht, ne? Wie man sich hier auch mit den Ernährungsempfehlungen und der anderen Seite, der agrarwissenschaftlichen Seite oder der landwirtschaftlichen Seite zusammenfindet, um das, was wir in Zukunft essen wollen, ja, zu kreieren, also machbar zu machen, sage ich mal so.
Nun ist das Haupt über allem stehende KPI der Initiative natürlich die Stabilisierung bzw. Steigerung des zuletzt doch leicht bröckelnden Milchkonsums sein. Trinkmilch deutlich rückläufig, dafür Käse und Joghurt stabil bis steigender Konsum, um das mal kurz einzuordnen. Da das Wachstum in Summe auch bei der Trinkmilch zu erreichen, ist ja doch ein ambitioniertes Anliegen, oder?
Ja, also ich meine, insgesamt sind die Tendenzen für Milch und Milchprodukte gut. Also klar, der Trinkmilchkonsum hat sich reduziert, auch im letzten Jahr nochmal um 2 Kilogramm auf 47 Kilogramm pro Kopf, was ich immer noch sehr viel finde tatsächlich. Ich glaube einfach auch, dass sich unsere Ernährungsgewohnheiten und Esskultur verändert haben, auch wenn ich so in meine Kindheit zurückdenke, die Verwendungsmöglichkeiten auch für Trinkmilch, die klassische Trinkmilch, sind auch einfach weiter limitiert. Ich meine, wer kocht zu Hause noch großräumig Pudding, Grieß, sonst was, was man auch mit Milch so macht? Aber wir sehen einfach bei Milchprodukten weiter die steigenden Tendenzen. Insofern, das ist so der Milchmarkt. Ob man das tatsächlich oder unsere Arbeit nach am Ende daran bemessen sollte, also ich hörte Gesellschafter mal kurz davon sprechen, aber eigentlich ist es ein Job, den die Branche insgesamt machen muss. Ne? Also ich meine, so ein klassischer Launch für ein veganes Produkt ist vielleicht mit einem Marketingbudget von 30 bis 40 Millionen Euro versehen. Wir haben drei. Also insofern, das wäre, glaube ich, vermessen. Und die Promotions für Volumen, die sehe ich auch bei anderen Leuten auf der To-Do-Liste. Also
alles klar, wir werden die Zahlen verfolgen. Und aber wenn es steigt, kann man ja sicherlich ein paar Prozent rüberschieben der Verantwortung.
Ja, die kann ich mir dann ja holen. Also ich freue mich jetzt tatsächlich erstmal an den sichtbaren und differenzierteren Unterhaltungen, die man führt, und den differenzierteren Berichten, die ich sehe. Und wo ich denke, das wird ein anderes Klima dadurch, und das finde ich wichtig.
Vielen Dank, Kerstin, dass du da warst.
Ja, danke euch.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerab.de.